Wie geht ihr denn mit der Herausforderung um, komplexe digitale Lösungen in den Produktionsprozess zu integrieren, ohne die Akzeptanz auf dem Shopfloor oder in der Produktion zu beeinträchtigen?
Ich selber komme aus dem Shopfloor und habe bei einem Unternehmen gemerkt, dass jeder Bereich doch irgendwie anders tickt. Deswegen ist meine Antwort relativ kurz: gemeinsam mit dem Kunden. Also es funktioniert nicht, dass wir eine Lösung überstülpen, sondern die Lösungen, die wir anbieten, sind eben, wie schon gesagt, anpassbar. Und gerade im Shopfloor spielt es eben die sehr, sehr große Rolle, wie arbeitet der Kunde, passt es zu seinen Prozessen, sind die Leute das gewohnt oder müssen sie sich auf einmal umgewöhnen? Es ist zwar vielleicht ein Potenzial da, darauf weisen wir dann auch in der Ideation-Phase hin, wo wir sagen, wenn wir es so machen würden, dann würde das vielleicht besser sein. Letzten Endes ist es aber dem Kunden überlassen, ob er das denn auch möchte, weil ja, die letzte Frage hatte ich ja beantwortet mit die Akzeptanz ist das A und O und das gilt auch eben hier. Und man muss dazu auch sagen, die größte Erfahrung, wie es denn funktioniert und was denn vielleicht nicht funktionieren könnte, weil er es schon ausprobiert hat, hat der Kunde.
Willkommen zu Digital Industry Leaders. Ich bin Nico Stein, Ihr Host im Gespräch mit den Digital Leaders von heute. Sie sind Projektmanager oder Decision Maker und möchten die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen voranbringen? Sie möchten sich von den führenden Köpfen der Branche Best Practices, Frameworks und Einblicke holen? Dann sind Sie hier genau richtig. Ich freue mich sehr, Ali Karim, Leiter Digitalisierung bei Hightech, begrüßen zu dürfen. Ali, willkommen in unserer Show.
Von mir auch ein herzliches Willkommen an dich, Nico.
Ali, erzähl mir von Hightech, was macht ihr?
Also Hightech an sich ist ein Unternehmen, das historisch quasi von verschiedenen Kunden gebucht wurde, um spezielle Probleme zu lösen. Das heißt, wir waren von Anfang an immer Spezialist, haben immer Sonderaufgaben bekommen und sind gewachsen zu einem Experten im Bereich Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik mit einem eigenen Anlagen- und Sondermaschinenbau, haben das Portfolio dann auch ergänzt um ERP-Unternehmen, eigene Elektronikentwicklung und auch eine eigene Elektronikfertigung, Schaltschrankbau, und somit sind wir in sehr, sehr vielen Branchen unterwegs. Also wir bedienen immer Nischen, wo es um Spezialwissen und Spezial-Know-how geht, beispielsweise im Schaltschrankbau. Unsere Geräte sind Rail-zertifiziert und nicht normale Schaltschränke, weil da einfach viel mehr Vibrationen sind. Und jetzt seit einiger Zeit wurde das ganze Portfolio nochmal erweitert um Digitalisierungslösungen. Hier bieten wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette Lösungen, Services an und fangen an, wirklich branchenspezifisch, weil wir, wie gerade schon gesagt, immer verschiedenste Kunden hatten und somit auch in verschiedensten Branchen immer wieder das Know-how aufbauen mussten, wo was gebraucht wird. Fangen wir an mit branchenspezifischen Beratungen in der Konzeptionsphase bis hin zu einem 24/7-Service nach der Inbetriebnahme und das Ganze eben unter der Verwendung von modernster und digitaler sowie nachhaltiger Technologie, weil man eben als Dienstleister in dem Bereich auch innovativ sein muss. Und wenn man dem Kunden Dinge präsentiert, die er eigentlich schon selber kennt, dann sagt er, kann ich ja selber, aber ich bin ja zu dir gekommen, lieber Hightech, damit du mir zeigst, wo der Weg hingeht. Das kurzum ist mal die Hightech beschrieben.
Was sind deine Aufgaben?
Einfach gesagt, die Steigerung der Effizienz durch smarte Lösungen wie Apps und digitale Services, Datenakquise, diese Daten dann auch auszuwerten, um zum einen die Transparenz zu erhöhen, aber um letzten Endes dieses datengetriebene Entscheidungs, die Anforderungen zu erfüllen können. Da helfen wir auch mit bei der Analyse der Daten. Wir betrachten die gesamte Prozesskette, unterstützen beispielsweise mit einem digitalen Zwilling vom Vertrieb über die Entwicklungsprozesse, Konstruktion, Elektronik und Softwareprogrammierung bis hin zur Schulung der Mitarbeiter. Wir verwenden diese digitalen Zwillinge dann aber auch weiter, um zum Beispiel Änderungen an Steuerungsprogrammen nachträglich in der virtuellen Welt zu erproben. Und das machen wir sowohl im eigenen Unternehmen mit unserem eigenen Anlagen- und Sondermaschinenbau, aber auch für Kunden seit schon mittlerweile über 15 Jahren. Und diese Bereiche sind alle bei mir angesiedelt.
Wie viele Mitarbeiter sind dann bei dir tätig?
Also insgesamt leite ich 4 Teams mit verschiedenen Schwerpunkten, Entwicklungsschwerpunkten, aber auch im Operativen. Die Teamstärke ist dabei so zwischen 4 bis 8 Personen. Und zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, Nearshoring-Ressourcen im Ausland zu verwenden oder in Anspruch zu nehmen. Hier ist zum Beispiel in Ungarn haben wir 200 Softwareentwickler im Bereich der Hochsprachenentwicklung, die uns das erlauben, dass zum einen die eigenen Lösungen, aber auch die Lösungen für die Kunden zu attraktiven Marktpreisen dann auch umgesetzt werden können.
Danke dir. Hightech steht ja für Industriekompetenz in der Automatisierung und bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen von der Planung bis hin zu ganzheitlichen Automatisierungslösungen. Welchen Stellenwert hat denn die Digitalisierung in euren Offerings?
Also wir als Hightech, die, wie auch schon gerade beschrieben, von der Automatisierung kommen, sind eigentlich fest davon überzeugt, dass die Digitalisierung der Schlüssel sein wird, um auch konkurrenzfähig zu sein, zu bleiben oder zu werden. Den Grundgedanken, den wir dabei verfolgen, ist letzten Endes vorhandenes Nutzen, um die Effizienz zu steigern, also ressourcenschonender zu arbeiten, beispielsweise im Hinblick auf den Fachkräftemangel, Wissenskonservierung, das Wissen bereitzustellen, Datenmanagement und Dokumentenmanagement. Das sind alles Punkte, die vereinzelt schon genutzt wurden, aber wir von der Hightech sehen eben letzten Endes in der Zukunft, dass diese ganzen Silos und Inseln künftig zusammenschmelzen, zusammenkommen und somit die Digitalisierung der Schlüssel sein wird, wie gesagt, einmal effizienter zu sein, aber auch um Entscheidungen abzusichern. Also das Thema, ich muss jetzt etwas entscheiden, wo kriege ich die Daten her? Wenn ich die Gesamtheit aller Informationen verwerten könnte, dann würde ich vielleicht die ein oder andere Entscheidung anders treffen.
Welche Rolle spielt denn die Entwicklung von Verhaltensmodellen für die virtuelle Inbetriebnahme in eurem Ansatz zur digitalen Transformation?
Das ist ja eigentlich eine sehr interessante Frage, weil die Hightech hat schon vor vielen, vielen Jahren mal einen Vortrag gehalten. Mein jetziger Chef hatte damals erzählt, was denn Verhaltensmodelle sind, wozu die verwendet werden können, und wurde belächelt. Wir, wie gesagt, sind schon seit über 15 Jahren in dem Bereich unterwegs und wir sehen auch für die kommende Zukunft ein sehr, sehr großes Potenzial darin und haben deswegen doch einiges an Aufwand reingesteckt, eine eigene Bibliothek zu erstellen, das heißt eigene funktionale Verhaltensmodelle von Komponenten abzubilden, bis hin zu ganzen Anlagen, die dann eben aus diesen einzelnen baukastenprinzipartigen Bausteinen zusammengebaut werden. Das brauchen wir aufgrund dessen, dass die Anlagen immer komplexer, immer aufwendiger werden. Aber auch auf der anderen Seite haben wir selber gemerkt, der Aufwand, den man braucht, um solche Verhaltensmodelle aufzusetzen, ist aktuell noch zu hoch, weshalb wir dann auch relativ früh bereit waren, hier unseren Workflow zu überdenken und aufwandsarme Abläufe zu generieren, also gerade der Begriff Generatoren, Standardisierung und Co. erlauben es uns für unseren eigenen Anlage- und Maschinenbau, aber auch für Kunden eben relativ kostengünstig solche Modelle aufzusetzen. Da sprechen wir von unserer HVM. Das High steckt im Namen der Hightech und das VM für die virtuelle Methodik. Darin ist eben unsere gesamte Vorgehensweise abgebildet, damit wir schlank, aufwandsarm und kostengünstig das Ganze bereitstellen können. Und künftig sehen wir vor allen Dingen auch, dass alles zusammenkommt. Und im Maschinenbau wird meiner Meinung nach dieser digitale Zwilling schon ein Kern sein. Wobei man beim digitalen Zwilling immer unterscheiden muss, für den Anwendungsfall für uns in der virtuellen Inbetriebnahme ist das ist der virtuelle Zwilling oder der digitale Zwilling der Kern einer Anlage, wo alle Informationen zusammenkommen, beispielsweise aus der Verwaltungsschale beziehen wir diese Informationen und haben Möglichkeiten, dieses Modell auch zu erweitern. Hier ist zum Beispiel eine Co-Simulation genannt. Erst letztens haben wir für einen großen Kunden sowohl die Anlagen abgebildet, aber auch eine energetische Betrachtung und seine gesamte Anlage energetisch ausgelegt, indem wir zwei Simulationstools miteinander verbunden haben. Und die Möglichkeiten sind da eben fast grenzenlos. Irgendwann muss natürlich der Aufwand auch berechtigt sein. Aber kurzum, wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft des Maschinenbaus, der Fertigung und auch der Produktion sehr, sehr große Schritte machen kann, wenn wir es in der digitalen Welt vorhalten.
Jetzt hattest du ja auch gerade schon den digitalen Zwilling angesprochen. Kannst du uns ein Beispiel nennen für die erfolgreiche Anwendung?
Ja, eigentlich könnte ich dir sehr, sehr viele nennen. Ich darf nur leider nicht. Dadurch, dass wir, wie gesagt, sehr viele Kundenaufträge haben, unterliegen die der Geheimhaltung. Das ist bei uns auch sehr wichtig, weil es eben die Fertigungs- und Produktionsanlagen sind, die wir dort abbilden. Ich darf zum Beispiel berichten von der Firma Romag. Die haben einen sogenannten Model in the Loop. Also da ging es um ein Modell, ein Konzept einer Anlage, das umgesetzt wurde. Da wurde die Ablauflogik abgebildet, die Erreichbarkeiten von den Robotern, die dort sind. Taktzeitanalysen konnten damit schon durchgeführt werden. Und dem Kunden war es dann möglich, auf der Messe seine Kunden davon zu überzeugen, dass die Anforderungen, die Kunden stellen, erfüllt werden. Und somit hat er auch wirklich vier Anlagen direkt auf der Messe verkaufen können. Weil die Leute einfach gesehen haben, okay, das ist jetzt nicht nur ein CAD-Modell, sondern da ist wirklich der Ablauf, den ich brauche, auch abgebildet. Andere Kunden haben bei uns beispielsweise ganze Anlagen, Fertigungslinien abbilden lassen und nutzen diese, um ihre Mitarbeiter schon heute darauf zu schulen. Diese Anlagen werden gerade umgebaut und sind erst nächstes Jahr fertig in der Inbetriebnahme, aber die Mitarbeiter sind heute schon, spielen sie mit den Buttons, werden geschult, was passiert, wenn du auf den roten Knopf drückst. Wir wissen alle, nicht auf den roten Knopf drücken. Und dabei ist unsere Stärke mit unseren Tools eben, dass wir nicht nur einen Bereich simulieren und abbilden, sondern es sind eben die verschiedensten Steuerungsbereiche, die miteinander verknüpft werden, von Robotern, dem Materialflusssystem, einem übergeordneten MES- oder ERP-System, verschiedenste SPS-Bereiche mit vielen weiteren Steuerungen. All das wird eben zusammengeschaltet und dieses Zusammenspiel vorab schon mal überprüft. Und das reduziert zum einen das Risiko bei der Inbetriebnahme. Man kann dem Kunden vielleicht sogar die Anlage schon früher in den Produktivbetrieb nehmen und letzten Endes hat man auch eine viel höhere Softwarequalität, die man dann ausliefern kann.
Welche Strategien empfiehlst du denn Unternehmen im Maschinenbau, um die traditionellen Denkweisen und Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung auch zu überwinden?
Ja, das ist immer relativ schwer, weil wir vom konventionellen Maschinenbau her sind es gewohnt zu sagen, das sind die Kosten. Bis dahin möchte ich die Amortisierung erreicht haben. Somit legt man den ROI fest, bis wann der erreicht sein muss. Und diese Herangehensweise funktioniert eigentlich nicht im digitalen oder in der digitalen Welt. Es ist so, ich muss erstmal bereit sein, den Schritt zu gehen, eine Investition zu tätigen, dann habe ich beispielsweise Daten aufgenommen, dann habe ich Funktionen implementiert, bei denen sich im Betrieb herausstellt, wie viel ich denn heraushole. Und da bin ich ganz klar der Meinung, aufgrund dessen, dass der Mehrwert erst im Nachgang erkennbar ist, müssen wir eigentlich größer denken. Also wir dürfen nicht immer nur sagen, okay, dieser Bereich, dieser Aspekt stört mich und den möchte ich digitalisieren, sondern wenn ich das digitalisiere, was erreiche ich dann vielleicht noch an möglichen Stellhebeln rechts und links davon? Also wirklich in ein ganzheitliches Digitalisierungskonzept im Blick haben und dann dieses Digitalisierungskonzept vielleicht in kleineren Schritten angehen. Das empfehle ich ganz klar den Unternehmen im Maschinenbau, weil ja eine eierlegende Wollmilchsau gibt's nicht. Und es ist zwar in der Digitalisierung spricht man immer von 1 und 0, aber der Ansatz funktioniert hier nicht.
Welche Schritte unternehmt ihr denn, um die Herausforderungen der Skalierung und Integration digitaler Lösungen in die Produktionsprozesse zu bewältigen?
Also Unsere Prämisse, unser Motto über allem drüber lautet Durchgängigkeit. Das ist auch der Kerngedanke der Digitalisierung, dass verschiedenste Systeme, verschiedenste Lösungen und Services dann eben voneinander profitieren und neue Potenziale heben können. Wir sind eben deswegen in verschiedensten Forschungsprojekten auch vertreten, Verbundprojekten, wo wir den Fokus auf Standards setzen, künftige Standards, wie zum Beispiel die Verwaltungsschale, aber auch OPCUA als Kommunikationsschnittstelle, MQTT. Generieren beziehungsweise unsere Verhaltensmodelle werden als sogenannte FMUs dann erstellt, die es erlauben, mit unserer HVM letzten Endes zielplattformunabhängig zu sein. Das heißt, ob Sie jetzt eine reine Visualisierung oder ein proprietäres Tool eines Anbieters verwenden, solange die Schnittstelle für FMUs vorhanden ist, was in den meisten Systemen so ist, können wir eben einfach umschalten und alles bereitstellen. Der Vorteil, den wir eben haben, ist, wie auch schon eingangs gesagt, wir sind eben in den verschiedensten Bereichen entlang der Wertschöpfungskette unterwegs. Sind daher, auch weil wir einen eigenen Maschinen- und Anlagenbau haben, wir sind selber Getriebene. Wir werden selber dem Druck ausgesetzt, dass wir schneller, besser, günstiger werden. Und dadurch haben wir eben auch eine Motivation, es für uns selber zu machen. Und dabei setzen wir aber auch nicht selten irgendwelche Lösungen von Drittanbietern an. Also da sind wir von verschiedensten Lösungsanbietern, wie man es nennt, Premium-Partner, Solution-Partner, Integrationspartner, weil man muss ja nicht das Rad neu erfinden. Also we use what we sell. Und wenn jemand anderes eine gute Lösung auf dem Markt hat und wir die benutzen, dann bieten wir die auch unseren Kunden an. Alles letzten Endes unter der Devise, wir haben ein großes Big Picture vor Augen, das wir mit dem Kunden aufziehen. Aber in kleinen Schritten definieren wir, wie wir vorangehen, weil das Thema Digitalisierung hängt meiner Meinung nach ganz stark damit zusammen, wie viel Lust habe ich denn, Investitionen in diesem Bereich zu tätigen. Und diese Lust darf nicht verloren gehen, nur weil eine erste Success-Story irgendwo in 2 bis 3 Jahren erst erreicht wird.
Wie gelingt es denn Hightech, die Kundenzentrierung bei der digitalen Transformation zu berücksichtigen?
Ich sage an der Stelle immer liebevoll, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, wir sind uns dessen bewusst, gerade weil wir aus den verschiedensten Branchen eben die Einblicke haben, dass es auf Feinheiten ankommt. Und diese werden wir auch immer mit den Kunden besprechen und lassen sie in unsere Lösungen einfließen. Die Tools, die wir auslegen, sind von vornherein immer aufgrund dessen, dass wir sehr, sehr viele Branchen bedienen, so ausgelegt, dass wir mit einem geringen Aufwand kundenspezifische Ausprägungen bereitstellen können, ohne die Funktionalität jedes Mal neu aufzusetzen. Und das eben immer mit dem Aspekt der Durchgängigkeit. Das heißt, wir kümmern uns nicht um einzelne Komponenten des Gesamten, sondern wir gucken wirklich entlang des gesamten Value Streams, wo kann der Kunde welche Lösung benutzen und in dem Zuge natürlich immer, wie ist die Kundenzentrierung, also ganz einfach gesagt, was bringt's dem Kunden überhaupt? Ja, ich kann ihm ja sonstige Lösungen anbieten, aber unterm Strich muss der Kunde im Mittelpunkt stehen und er muss überzeugt davon sein, dass es ihm was bringt. Und da darf es halt eben nicht sein, dass wir jedes Mal sehr hohe Kosten generieren und dann sagt der Kunde am Ende, ja, das habe ich jetzt einmal probiert, nie wieder für das Geld. Digitalisierung kann mir gestohlen bleiben, sondern wir wollen eben mehr oder weniger teasern, sagen, guck mal, für wenig Geld kannst du da mal reinschnuppern. Gemeinsam gehen wir dann den Weg und versuchen relativ früh dir zu zeigen, wir setzen dich in den Mittelpunkt. Wir gucken, dass die Lösungen, die da rauskommen, auch zu dir passen.
Welche Rolle spielen denn User Experience und auch das User Interface bei der Entwicklung digitaler Produkte?
Auch hier habe ich wieder eine sehr eigene Meinung, die ist vielleicht ein bisschen provokativ. Und zwar, die Lösungen in der Zukunft werden sich weniger durch Funktionalität unterscheiden, sondern vorrangig dadurch, wie sie benutzt werden können. Das heißt, die Schlagwörter Usability, Operability stehen für uns eben ganz, ganz weit oben. Und deswegen sind bei uns die Apps, die wir entwickeln, auch immer mit einem UX-UI-Workshop verbunden, wo wir, wenn es die eigenen Leute sind von der Hightech, wo wir mit denen uns hinsetzen und sagen, wie ist die Bedienung, passt das, kommst du eigentlich zurecht, passt das zu deinem Gedankengang, ist es vom Endenmanagement, also die visuellen Geschichten, spricht dir das zu. Und das Gleiche machen wir eben auch mit den Kunden, weil am Ende die Akzeptanz, also andersrum, die Funktionen bieten viele. Und da wird sich auch die Spreu künftig nicht stark vom Weizen trennen, sondern wichtig wird sein, und das kennen wir alle aus unseren Apps auf dem Handy, wenn das Ding gut zu bedienen ist, dann ist die Akzeptanz auch viel, viel höher. Deswegen auf die Frage hin, welche Rolle spielt es, bei uns eben eine sehr, sehr hohe Rolle. Und da ist wieder der Punkt der Durchgängigkeit. Wir haben intern beschlossen, dass jegliche Entwicklung verschiedensten Aspekten eben als Randbedingungen erfüllen muss. Und somit können wir sicherstellen, dass wenn man ein Tool in der Phase bezieht bei Hightech und in der Phase und auch in der Phase, dass das Look and Feel ähnlich bis gleich ist, dass die Vorgehensweise bei der Bedienung eben auch so konsistent bleibt.
Wie geht ihr denn mit der Herausforderung um, komplexe digitale Lösungen in den Produktionsprozess zu integrieren, ohne die Akzeptanz auf dem Shopfloor oder in der Produktion zu beeinträchtigen?
Ich selber komme aus dem Shopfloor und habe bei einem Unternehmen gemerkt, dass jeder Bereich doch irgendwie anders tickt. Deswegen ist meine Antwort relativ kurz: gemeinsam mit dem Kunden. Also es funktioniert nicht, dass wir eine Lösung überstülpen, sondern die Lösungen, die wir anbieten, sind eben, wie schon gesagt, anpassbar. Und gerade im Shopfloor spielt es eben die sehr, sehr große Rolle, wie arbeitet der Kunde, passt es zu seinen Prozessen, sind die Leute das gewohnt oder müssen sie sich auf einmal umgewöhnen? Es ist zwar vielleicht ein Potenzial da, darauf weisen wir dann auch in der Ideation-Phase hin, wo wir sagen, wenn wir so machen würden, dann würde das vielleicht besser sein. Letzten Endes ist es aber dem Kunden überlassen, ob er das denn auch möchte, weil die letzte Frage hatte ich ja beantwortet mit die Akzeptanz ist das A und O und das gilt auch eben hier. Und man muss dazu auch sagen, die größte Erfahrung, wie es denn funktioniert und was denn vielleicht nicht funktionieren könnte, weil er es schon ausprobiert hat, hat der Kunde. Deshalb die kurze Antwort: gemeinsam mit dem Kunden gehen wir da voran.
Welche Produkte betreibt ihr denn im Kontext Smart Factory, die ihr euren Kunden anbieten könnt?
Also wir haben uns entschieden, eine eigene IIoT-Plattform aufzusetzen, das Hightech Solution Center. Das ist unser Nährboden, unser Ökosystem, unsere Infrastruktur, wo wir verschiedenste Services und auch Funktionen eben bereitstellen. Aktuell sind es 3 eigene Produkte, die wir dort aufbauen. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, wenn es was Gutes auf dem Markt gibt, dann werden wir das nicht neu entwickeln, sondern auch hier sind wir eben mit anderen Partnern zugange, deren Lösungen bei uns mit einzubinden, weil wir die selber verwenden und davon überzeugt sind. Und der Fokus ist eben auf wichtigen Funktionen, schlank sein und nicht eine eierlegende Wollmilchsau anzubieten. Und da kommen die Needs im Großteil eben aus dem eigenen Maschinenbau beziehungsweise aus Kundengesprächen heraus, wo wir, wie schon gesagt, schon seit sehr, sehr vielen Jahren unterwegs sind und mitbekommen haben, wo der Schuh drückt.
Welche Rolle spielt denn auch die Monetarisierung dabei?
Gut, es wäre gelogen zu sagen, wir wollen nichts damit verdienen. Natürlich wollen wir was verdienen. Ich hatte ja gesagt, wir sind selber Getriebene. Wir sind aber auch überzeugt davon, dass wir im eigenen sehr, sehr diversen Anlagenmaschinenbau, also wir haben 5 verschiedene Unternehmen, die jeweils was anderes bauen und darunter auch eben Sondermaschinenbau. Und die wollen wir quasi als Treiber benutzen, um die Potenziale zu heben, die durch die Digitalisierung möglich sind. Aber auch da wollen wir eben schnelle Success Stories. Wir wollen mit unserer eigenen IoT-Plattform, die bieten wir beispielsweise als Freemium an. Das heißt, Der Kunde kann ausprobieren, der Kunde hat keine Risiken. Wenn der Kunde am Ende einen Mehrwert darin sieht, da werden wir ihn auch betreuen und beraten, diese Mehrwerte zu erkennen, dann darf er das Abo gerne verlängern. Wenn nicht, dann war es dann eben am Ende dieser Freemium-Phase etwas, was wir ausprobiert haben. Digitalisierung ist nicht immer eine Lösung für jedes Problem. Wenn es eine Lösung ist, dann versuchen wir natürlich mit dem Kunden hier die Potenziale zu heben und ihn davon zu überzeugen, mit uns auch die nächsten Schritte zu gehen. Und da ist wieder Kundenzentrizität und was ist der Mehrwert unterm Strich für uns viel, viel wichtiger als Geld zu verdienen, wie schon eben gesagt, weil der Treiber für unsere Aktivitäten ist der eigene Maschinen- und Anlagenbau.
Jetzt hattest du vorhin ja auch erwähnt, dass eure Plattform drei Produkte umfasst und schlank gestaltet ist. Welchen Funktionsumfang habt ihr denn da aktuell auf der Plattform?
Also wir haben grundsätzlich mehr Funktionen, die notwendig sind, um so eine Infrastruktur bereitzustellen. Wir haben Apps, die eine einfache Datenakquise erlauben, verschiedene Sensoren relativ einfach applizieren, die diese Daten aufbereiten und auswerten können. Beispielsweise um KPIs wie die OEE-Kennzahl zu generieren. Wir haben das ist die Machine Viewer App, die einfach die Datentransparenz über den Produktion- und Shopfloor bewerkstelligen soll. Wir haben eine Smart Energy App, die die Energieverbraucher aufzeigt. Die geht so weit, dass wir imstande sind, auch den Energie- oder den CO2-Footprint pro produziertes Teil zu ermitteln, um im Endeffekt wieder dem Kunden einen Stellhebel zu bieten, zu sehen, wo habe ich eigentlich welche Verbräuche, wo habe ich hohe Energieverbraucher, kann ich da irgendwo etwas tun? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, erst wenn wir diese Daten identifizieren, beziehungsweise diese Potenziale identifizieren, können wir einen Mehrwert generieren. Eine andere Funktion ist eben, dass wir Prozesskontrollen durchführen können, bis hin zu Predictive Maintenance. Das heißt, der Prozess wird überwacht und wenn es klassisches Condition Monitoring oder eben die nächsten Schritte, wie gerade schon genannt.
Welchen Mehrwert bietet ihr euren Kunden denn über Predictive Maintenance?
Gut, Predictive Maintenance ist immer so ein Schlagwort. Ich sage, meistens reicht vielleicht sogar Condition Monitoring. Wenn ich einen Schwellwert überschritten habe, möchte ich eine Reaktion. Predictive Maintenance geht einen Schritt weiter und versucht eben a priori hier Indizien zu geben. Ich glaube, der richtige Mehrwert steckt bei uns in das Hightech Solution Center darin, dass wir diese ganzen Informationen nutzen und über unsere Notification Services den Kunden, den Betreiber beziehungsweise dem Meister eine Nachricht schicken, hey, da passiert was. Also es ist möglich, per Mail, per SMS oder auf seine Smartwatch eine Nachricht zu kriegen und man muss nicht die ganze Zeit am Rechner sein und gucken, passiert irgendwann was oder ich muss nicht die ganze Zeit meine E-Mails abrufen, sondern ich kann in diesem Hightech Solution Center ein Eskalationsmanagement hinterlegen, was passiert, wenn jetzt der Nico Stein beispielsweise auf meine Nachricht, dass die Anlage ausfallen wird, nicht reagiert. Das sind eben, glaube ich, die Mehrwerte, die hinter so einem Ansatz stecken.
Okay, Mehrwert haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Welche Fehler werden denn häufig auch bei der Entwicklung digitaler Produkte gemacht?
Ja, also wir kommen ja mehr oder weniger vom dem Ansatz oder die Frage Make or Buy. Da sehe ich ganz, ganz häufig, dass viele es unterschätzen, wie viel dazu gehört, hier ein ganzheitliches Konzept selber aufzustellen, von vornherein die ganzen Disziplinen zu überblicken. Und da ist eben mein klare Message nach außen hin, wenn ihr nicht wisst, wie ihr den digitalen Weg, die digitale Transformation angehen sollt, was alles dafür notwendig ist, dann sucht jemanden, der das kann. Das ist ja ein Fehler, den ich relativ häufig sehe, wo Leute sagen, ja, ich habe da mal probiert, hier Excel abzuschaffen und dann habe ich hier dieses Tool gefunden. Und wenn man dann wieder sagt, okay, wie spielen die ganzen Tools zusammen, haben sie gesagt, oh ja, das wussten wir damals nicht, wie wir das machen sollen. Deswegen spielen sie gar nicht zusammen.
Da bilden sich ja dann auch immer relativ schnell irgendwelche Insellösungen.
Wie stellt ihr denn sicher, dass genau das nicht passiert, sondern dass da auch ein gemeinsames Ziel visualisiert und letztendlich ja auch erreicht wird?
Gut, wir gehen mit dem Kunden wirklich in einen Workshop zu Beginn und malen das große Ganze, also dieses Big Picture, malen wir mal zusammen auf, wo willst du denn hin? Nicht unbedingt als Mission, sondern als Vision, so könnte es sein. Und dann brechen wir es runter in kleine, einfache Schritte, wo wir sagen, ja, lass uns mal das hier als erstes machen, damit du weiterhin Lust hast auf Digitalisierung, damit du auch relativ früh erkennst, die Investitionen lohnen sich und nicht das große, das Riesensystem auszurollen, sondern lass uns Schritt für Schritt in Richtung Vision gemeinsam gehen und dazu erstellen wir dann auch die Projektpläne und unterstützen und haben eben auch jedes Mal Core-Teams, die disziplinspezifisch zusammengesetzt werden und somit eben dem Kunden zur Verfügung stehen auf seiner Reise.
Welchen Tipp kannst du denn anderen Digital Industry Leader geben, um die digitale Transformation explizit auch im Maschinenbau weiter voranzutreiben und auch das Team auf dasselbe Ziel hinarbeiten zu lassen?
Also ich habe ganz stark gemerkt, dass gerade im Maschinenbau der Kunde abgeholt werden muss. Man muss ihm erklären, wo die Reise hingeht und man muss ihn abholen, vor allen Dingen, dass die Mehrwerte, die er davon hat, an welchen Stellen die denn gehoben werden. Beispielsweise ist ein Ansatz mit papierlose Fertigung. Das ist so, jeder spricht davon und keiner weiß eigentlich, was ist denn wirklich zu tun. Da gibt es kein Kochrezept. Da muss man eben einfach mit dem Kunden ein Projekt aufsetzen, wo er sagt, okay, hier macht's Sinn, da macht's keinen Sinn. Das ziehen wir vielleicht später nach. Und es gibt, also mein Tipp ist ganz klar, nicht eins oder null denken, also nicht ganz oder gar nicht, sondern ein großes Bild aufmalen, dann aber eben die kleinen Schritte identifizieren auf dem Weg dahin, weil dann bleibt einem auch wirklich die Motivation erhalten. Und ich glaube, die Leute, die Expertise sind sowohl beim Kunden als auch jetzt beispielsweise bei uns vorhanden, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Man sollte eben aber aufpassen, dass man sich nicht verzettelt mit ich möchte eine große Digitalisierung Kampagne beginnen und macht da viele Baustellen auf, die da auch den operativen Betrieb stören. Das ist meistens so der Punkt, wo der eine oder andere ganz schnell die Lust verliert, wenn der operative Betrieb gestört wird.
Dann habe ich zum Abrunden unseres Gesprächs noch ein paar Fragen mitgebracht. Was darf denn auf deinem Schreibtisch nicht fehlen?
Zwei Punkte. Natürlich ganz klar der Kaffee und auch wenn ich Leiter Digitalisierung bin, ein Stift und Zettel, weil ich überzeugt bin davon, Digitalisierung ist schön, Digitalisierung ist gut und Digitalisierung hat sehr, sehr viel Potenziale, aber an vielen Stellen sind bewährte Lösungen eigentlich auch für morgen noch die richtige Lösung.
Was ist denn dein Lieblingsgericht oder das letzte gute Gericht, das du gegessen hast?
Afghanische Teigtaschen, aber nur von Mama.
Gibt es einen Podcast, den du regelmäßig hörst?
Ja, den Rocket Science Podcast, wo eben diese Startups vorgestellt werden vom Gedanken her, weil ich es sehr interessant finde, was für eine Dynamik wir heutzutage haben.
Wer sollte denn unser nächster Digital Industry Leader Podcast-Gast sein und warum?
Da würde ich den Dirk Engelbrecht mal nennen von AndYouGo. Er hat diesen Gedanken der Plattformökonomie meiner Meinung nach einen richtigen Ansatz mal ausformuliert. Es zeigt auch die Initiativen auf europäischer Ebene mit Manufacturing X, wo wir einen gemeinsamen Datenraum angehen wollen und alles letzten Endes auf einer Plattform basiert. Und er ist einer, der mir schon an einigen Punkten einen sehr, sehr guten Input und Impuls gegeben hat, warum und wieso Plattformökonomie so wichtig ist.
Dann kannst du dich jetzt zum Abschluss noch an unsere Zuhörer wenden. Gibt es denn etwas, bei dem wir dir helfen können oder was du loswerden möchtest?
Ja, ganz klar. Bitte hilft oder helft Und beim Thema Netzwerken. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Wenn es gute und passende Lösungen auf dem Markt für Probleme gibt, dann sind wir jederzeit bereit, die bei uns im Hightech Solution Center aufzunehmen, mit anzubieten, was wir Stand heute schon machen, aber auch weiter treiben wollen. Und da sehe ich eben auch das Potenzial in der Zukunft, dass wir für kleines Geld den Mittelstand Lösungen anbieten können, weil wir es nicht immer und immer wieder selber entwickeln, sondern weil wir passende und schon vorhandene Lösungen vom Markt einfach wieder verwenden können.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Hat mir Spaß gemacht und wir hören uns.
Vielen lieben Dank auch meinerseits. War sehr kurzweilig. Danke, Nico, und bis bald.
Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie mehr über mich und Aleri erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.aleri.de oder folgen Sie mir auf LinkedIn. Alle Links finden Sie in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.